Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde um das Jahr 1254 in Venedig geboren. Schon dieses »Um« zeigt, wie fern meine Zeit von eurer Welt entfernt ist. Nicht jedes Geburtsdatum wurde damals so festgehalten, wie man es heute erwarten würde. Doch mein Name blieb Marco Polo. Und dieser Name wurde später mit Reisen, Wundern, Zweifeln und einer Welt verbunden, die Europa kaum kannte. Venedig war meine Heimat, aber Venedig war nie nur eine Stadt. Es war ein Tor, ein Ort aus Wasser, Stein, Handel, Macht und Bewegung. Schiffe kamen und gingen, beladen mit Stoffen, Gewürzen, Metallen, Glas, Geschichten und Gerüchten. In den Gassen roch es nach Meer, Holz, Fisch, Rauch, Leder und fremden Waren. Auf den Märkten hörte man viele Sprachen. Händler verhandelten, Seeleute fluchten, Boten brachten Nachrichten. Und über allem lag das Bewusstsein, dass Reichtum dort entstand, wo Menschen den Mut hatten, weiterzufahren als andere. Ich wuchs in einer Kaufmannsfamilie auf. Die Polos gehörten nicht zu den mächtigsten Herrschern Europas, aber sie verstanden Handel, Risiko und Gelegenheit. In Venedig war ein Kaufmann nicht einfach jemand, der Waren kaufte und verkaufte. Er war Reisender, Rechner, Verhandler, Beobachter und manchmal auch Abenteurer. Wer erfolgreich sein wollte, musste Wind, Geld, Menschen und Gefahr lesen können. Mein Vater hieß Niccolò Polo. Mein Onkel hieß Maffeo. Beide waren Männer des Handels, Männer der Ferne. Doch in meiner frühen Kindheit waren sie nicht bei mir. Sie waren auf Reisen, weit weg von Venedig, unterwegs in Gebiete, von denen die meisten Menschen nur vage Vorstellungen hatten. Ich wuchs also mit einer Abwesenheit auf. Mein Vater war nicht der Mann, der täglich neben mir saß. Er war eine Gestalt aus Erzählungen, Erwartungen und Lücken. Meine Mutter starb vermutlich früh. Auch darüber liegen die Schatten der Zeit. Was ich sicher sagen kann: Meine Kindheit war nicht die eines behüteten Jungen, der nur im Kreis seiner Eltern aufwächst. Ich war Teil einer Familie, deren Leben vom Handel bestimmt wurde, und Handel bedeutete Entfernung. Man liebte Menschen, die monatelang oder jahrelang fort sein konnten. Man wartete auf Schiffe. Man wartete auf Nachrichten. Man wartete darauf, ob Reichtum oder Unglück zurückkehrte. Venedig lehrte mich früh, dass die Welt größer war als der eigene Blick. Auf den Kais lagen Waren, die aus fernen Ländern kamen, Seide, Gewürze, Edelsteine, Teppiche und Dinge, deren Herkunft fast märchenhaft klang. Aber für Kaufleute waren solche Wunder zugleich Geschäft. Hinter jedem Duft, jeder Farbe und jedem Stoff standen Wege, Preise, Zölle, Gefahren und Menschen. Noch wusste ich nicht, dass ich eines Tages selbst bis an den Hof des mächtigen Kublai Khan gelangen würde. Noch war ich ein Junge in einer Stadt aus Wasser und Handel. Aber Venedig bereitete mich vor, ohne dass ich es merkte. Es zeigte mir, dass Grenzen nicht nur Mauern sind. Manchmal sind sie Einladungen. Und wer in Venedig geboren wurde, lernte früh: Die Welt beginnt dort, wo das nächste Schiff ablegt. Meine Kindheit war von einer Lücke geprägt. Mein Vater war fort. Niccolò Polo, mein Vater, und Maffeo, mein Onkel, hatten Venedig verlassen, als ich noch sehr klein war oder vielleicht noch gar nicht bewusst verstehen konnte, was Abschied bedeutet. Sie waren Kaufleute. Und Kaufleute in Venedig lebten nicht nur von dem, was sie besaßen, sondern von dem, was sie wagten. Ihre Wege führten sie zunächst nach Konstantinopel, dann weiter über das Schwarze Meer und schließlich in jene Regionen, die Europa nur ungenau kannte. Für mich waren sie lange mehr Erzählung als Gegenwart. Andere Jungen hatten Väter, die ihnen täglich Regeln gaben, sie lobten oder tadelten. Mein Vater war ein Name, ein Bild, ein Erwartungsraum. Ich wusste, dass er lebte, dass er handelte, reiste, verhandelte und vielleicht Reichtümer sah, die in Venedig nur als Ware ankamen. Aber ich kannte ihn nicht so, wie ein Sohn seinen Vater kennen sollte. Während ich in Venedig heranwuchs, veränderte sich die Welt um meinen Vater. Das lateinische Kaiserreich in Konstantinopel war unsicher geworden. Handelswege verschoben sich und die Macht der Mongolen breitete sich über gewaltige Räume aus. Mein Vater und mein Onkel reisten weiter nach Osten, über die Krim, entlang der Handelsrouten, hinein in Gebiete, in denen andere Sprachen gesprochen, andere Münzen gezählt und andere Herrscher gefürchtet wurden. Sie gelangten schließlich bis in die Nähe der mongolischen Machtzentren. Dort begegneten sie einer Welt, die größer war als alles, was Venedig allein erklären konnte. Das Mongolenreich verband Länder, Steppen, Städte und Handelswege in einem Ausmaß, das für Europäer schwer vorstellbar war. Karawanen bewegten sich über weite Entfernungen. Nachrichten konnten schneller reisen, als man es im Westen gewohnt war. Und der Großkhan herrschte über ein Reich, dessen Grenzen fast wie ein Mythos wirkten. Mein Vater und mein Onkel wurden schließlich an den Hof Kublai Khans geführt. Kublai Khan war nicht irgendein Herrscher. Er war der Enkel Genghis Khans und einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Für zwei venezianische Kaufleute bedeutete eine solche Begegnung nicht nur Gefahr, sondern auch Gelegenheit. Sie wurden nicht getötet, nicht vertrieben, sondern angehört. Der Khan zeigte Interesse an den Ländern des Westens, an der Kirche, an Gelehrten und an den Dingen, die jenseits seiner Reichsgrenzen lagen. Als mein Vater und mein Onkel nach vielen Jahren nach Venedig zurückkehrten, brachten sie nicht nur Waren mit, sie brachten Geschichten, Aufträge und eine neue Möglichkeit mit. Der Großkhan hatte sie offenbar gebeten, Botschaften an den Papst zu überbringen und gelehrte Männer aus dem Westen zu ihm zu führen. Für Venedig war das erstaunlich. Für mich war es noch mehr. Der abwesende Vater trat plötzlich in mein Leben zurück, aber nicht als gewöhnlicher Heimkehrer. Er kam aus einer Welt zurück, die fast unglaublich klang. Ich war nun kein kleines Kind mehr. Ich sah meinen Vater an und musste zugleich Sohn und Fremder sein. Er hatte Länder gesehen, deren Namen für mich nach Legenden klangen. Er hatte mit Herrschern gesprochen, deren Macht größer war als die vieler Könige Europas. Und nun stand er wieder in Venedig. Seine Rückkehr öffnete mir eine Tür. Ich konnte in der Stadt bleiben, Kaufmann werden, hören, was andere erlebt hatten, oder ich konnte eines Tages selbst aufbrechen. Noch war die Entscheidung nicht ganz gefallen. Aber als mein Vater zurückkam, brachte er die Ferne mit nach Hause. Und von diesem Moment an war Venedig für mich nicht mehr das Ende der Welt, sondern ihr Anfang. Im Jahr 1271 brachen wir auf. Ich war ungefähr 17 Jahre alt, jung genug, um die Ferne als Versprechen zu sehen und alt genug, um zu spüren, dass diese Reise mein Leben verändern würde. Mein Vater Nicolo und mein Onkel Maffeo kannten den Weg bereits besser als ich. Sie waren zurückgekehrt aus einer Welt, die für Venedig fast unglaublich klang. Nun sollten sie wieder dorthin reisen. Und diesmal ging ich mit. Wir verließen Venedig nicht wie Männer, die nur eine kurze Handelsfahrt planten. Vor uns lag kein gewöhnlicher Markt, keine überschaubare Reise über das Mittelmeer, kein sicherer Weg von Hafen zu Hafen. Vor uns lag Asien. Vor uns lagen Monate und Jahre durch Länder, Sprachen, Gebirge, Wüsten und Reiche. Der Auftrag war groß. Wir sollten Botschaften aus dem Westen zum Großkhan bringen,
jenem mächtigen Kublai Khan, der meinen Vater und meinen Onkel bereits empfangen hatte. Zunächst führte uns der Weg nach Akko im Heiligen Land. Die Stadt war damals ein wichtiger Stützpunkt der Kreuzfahrer und ein Treffpunkt von Kaufleuten, Pilgern, Soldaten, Geistlichen und Gesandten. Dort spürte man, wie eng Glaube, Handel und Macht miteinander verflochten waren. Europa blickte auf Jerusalem, auf das Heilige Land, auf Kreuzzüge und christliche Herrschaftsansprüche. Doch ich sollte bald lernen, dass die Welt weit größer war als die Kämpfe, die Europa für den Mittelpunkt der Geschichte hielt. Wir hofften auf Unterstützung der Kirche. Kublai Khan hatte nach gelehrten Männern gefragt, nach Menschen, die ihm vom Christentum und vom Westen berichten konnten. Doch die politischen Umstände waren schwierig. Der Papstwechsel verzögerte vieles. Schließlich erhielten wir päpstliche Schreiben, aber die große Gesandtschaft, von der vielleicht geträumt worden war, blieb klein. Zwei Dominikaner schlossen sich uns zunächst an, kehrten aber bald aus Angst vor den Gefahren um. So blieben am Ende vor allem wir Polos übrig. Ich lernte schnell, dass Aufbruch nicht nur aus Mut besteht. Er besteht aus Staub, Hunger, Hitze, Unsicherheit und Geduld. Jeder Abschnitt musste geplant werden. Tiere, Wasser, Führer, Waren, Schutz, Papiere, Sprachen, Wege. Ein Fehler konnte teuer sein. Eine falsche Einschätzung konnte tödlich werden. Reisen bedeutete damals nicht, von einem bekannten Ort zum nächsten zu gelangen. Reisen bedeutete, ständig in Räume einzutreten, in denen andere Regeln galten. Wir zogen weiter nach Osten. Hinter uns lag Venedig, die Stadt meiner Kindheit. Vor uns lagen Armenien, Persien, Zentralasien und schließlich das Reich des Großkhans. Ich sah Landschaften, die sich von allem unterschieden, was ich kannte. Ich hörte Sprachen, deren Klang mir fremd war. Ich begegnete Menschen, die andere Kleidung trugen, anders beteten, anders handelten und doch dieselben Fragen kannten. Sicherheit, Gewinn, Ehre, Familie, Überleben. Diese Reise war nicht nur ein Weg über Land, sie war eine Schule des Sehens. Ich musste lernen, nicht sofort zu urteilen. Was mir zuerst fremd erschien, konnte eine eigene Ordnung besitzen. Was in Venedig unglaublich klang, konnte anderswo Alltag sein. Mit jedem Schritt entfernte ich mich von der Welt, die mich geformt hatte. Und zugleich begann ich, jene Fähigkeit zu entwickeln, die später mein ganzes Leben bestimmen sollte. Ich beobachtete. Ich merkte mir Städte, Waren, Bräuche, Herrscher, Straßen und Wunder. Als wir aufbrachen, war ich der junge Sohn eines venezianischen Kaufmanns. Doch je weiter wir nach Osten zogen, desto mehr wurde ich selbst zum Reisenden. Die Ferne war nicht länger eine Geschichte meines Vaters. Sie wurde meine eigene. Je weiter wir nach Osten kamen, desto mehr veränderte sich die Welt um uns. Die Küsten, Häfen und vertrauten Handelswege des Mittelmeeres lagen hinter uns. Vor uns lagen Länder, deren Namen in Venedig zwar genannt wurden, deren Wirklichkeit aber kaum jemand kannte. Armenien, Persien, die großen Hochebenen, Karawanenwege und Wüsten wurden zu meiner Schule. Ich lernte nicht aus Büchern, sondern aus Staub, Hitze, Gesprächen und Gefahr. Persien beeindruckte mich tief. Es war ein altes Land mit Städten, Märkten, Handwerkern, Karawanen und Geschichten von früheren Reichen. Dort begegnete ich einer Welt, die weder europäisch noch völlig fremd im einfachen Sinn war. Sie war reich an Handel, Religion, Sprachen und Gewohnheiten. Kaufleute aus verschiedenen Gegenden trafen aufeinander. Stoffe, Gewürze, Edelsteine, Pferde und Nachrichten wechselten den Besitzer. Jeder Markt war wie ein kleines Abbild der großen Welt. Doch Schönheit und Reichtum bedeuteten nicht Sicherheit. Reisen im 13. Jahrhundert war mühsam und gefährlich. Räuber, Krankheit, Durst, Streitigkeiten zwischen Herrschern und die Unberechenbarkeit der Natur begleiteten uns. Eine Karawane war mehr als eine Gruppe von Reisenden. Sie war Schutzgemeinschaft, Handelszug und bewegliche Stadt zugleich. Man achtete auf Wasserstellen, Tiere, Vorräte und Führer. Ein falscher Weg konnte Tage kosten. Ein verlorenes Tier konnte ein Vermögen bedeuten. Besonders die Wüsten prägten sich mir ein. Dort wird der Mensch klein. In Venedig glaubte man, das Meer sei gewaltig. Und das ist es auch. Aber eine Wüste besitzt eine andere Art von Macht. Sie ist stiller, leerer, gnadenloser. Der Horizont verschiebt sich. Hitze brennt auf den Körper und nachts kann Kälte kommen, als hätte der Tag gelogen. Wer dort reisen will, muss Geduld besitzen. Man bewegt sich nicht, weil es angenehm ist, sondern weil Stillstand gefährlicher wäre. Wir folgten Wegen, die Teil dessen waren, was später Seidenstraße genannt wurde. Es war keine einzige Straße, sondern ein Netz aus Routen, Städten, Oasen, Gebirgspässen und Handelsstationen. Waren wanderten von Hand zu Hand, oft über viele Zwischenhändler, bevor sie Europa erreichten. Seide aus China, Gewürze aus südlichen Ländern, Edelsteine, Moschus, Porzellan, Lackarbeiten und kostbare Stoffe. Vieles davon kam nicht plötzlich nach Venedig. Es hatte lange Reisen hinter sich, lange bevor ein venezianischer Kaufmann den Preis dafür nannte. Auf diesen Wegen lernte ich, wie wenig Europa allein die Welt erklärte. In manchen Städten sah ich Moscheen, in anderen buddhistische oder andere religiöse Spuren. Ich begegnete Muslimen, Christen des Ostens, Juden, Mongolen, Persern, Türken und vielen weiteren Völkern. Ihre Kleidung, Speisen, Gebete und Gesetze waren verschieden. Doch überall fand ich Handel, Ehrgeiz, Angst, Gastfreundschaft und Misstrauen. Das Fremde wurde nicht kleiner, aber verständlicher. Die Gebirge waren eine weitere Prüfung. Hohe Pässe, dünne Luft, Kälte und beschwerliche Wege verlangten Menschen und Tieren alles ab. Manchmal schien es, als müsse man die Welt selbst überwinden, um zum Großkhan zu gelangen. Doch mit jedem Hindernis wuchs auch mein Staunen. Ich sah, wie weit die Macht der Mongolen reichte, wie Wege gesichert wurden, wie Boten, Händler und Gesandte durch Räume zogen, die für Europa fast unvorstellbar weit waren. Ich war kein Kind Venedigs mehr, das nur von fernen Waren träumte. Ich sah nun die Länder, durch die diese Waren gingen. Ich verstand, dass Reichtum nicht einfach im Hafen entsteht. Er entsteht unterwegs, im Risiko, in Verhandlungen, in Bündnissen und im Mut, weiterzureisen, wenn jeder vernünftige Mensch umkehren möchte. Am Ende dieser langen Wege wartete das Reich Kublai Khans. Doch bevor ich seinen Hof erreichte, hatte die Reise mich bereits verändert. Die Welt war größer, härter und vielfältiger, als ich es mir je vorgestellt hatte. Und ich begann zu begreifen, wer wirklich reist, bringt nicht nur Geschichten zurück. Er verliert auch die Gewissheit, dass die eigene Heimat der Mittelpunkt von allem ist. Nach Jahren der Reise erreichten wir schließlich das Reich des Kublai Khan. Der Weg hatte uns verändert. Wir waren durch Länder gezogen, in denen Europa nur ein ferner Name war. Wir hatten Wüsten, Gebirge, Städte, Märkte und Karawanen gesehen. Doch nichts davon bereitete mich vollständig auf die Welt vor, die sich nun vor mir öffnete. Das Reich des Großkhans war von einer Größe, die mein venezianisches Denken sprengte. Kublai Khan war der Enkel Genghis Khans und einer der mächtigsten Herrscher der Erde. Er regierte über das Yuanreich in China und über ein Geflecht von Völkern, Städten, Straßen und Abhängigkeiten. Seine Macht reichte nicht nur durch Schwerter und Reiter. Sie zeigte sich in Verwaltung, Ordnung, Botenwesen, Abgaben, Palästen und der Fähigkeit, Menschen aus verschiedensten Ländern in seinen Dienst zu stellen. Als wir an seinen Hof kamen, waren mein Vater Nicolò und mein Onkel Maffeo keine völlig unbekannten Männer. Sie waren bereits früher bei ihm gewesen. Ich aber war neu. Ich war jung, neugierig und kam aus einer Stadt, die sich selbst für groß hielt. Am Hof Kublai Khans lernte ich, dass Größe viele Formen haben kann. Venedig war mächtig durch Handel und Meer. Der Khan war mächtig durch Land, Menschen, Armeen und Verwaltung in einem Ausmaß, das fast unbegreiflich war. Der Hof selbst war eine Welt für sich. Dort begegneten sich Mongolen, Chinesen, Perser, Türken, Christen, Muslime, Buddhisten und Männer aus vielen anderen Gegenden. Sprachen mischten sich. Gesandte warteten, Beamte schrieben, Soldaten bewachten, Händler hofften auf Vorteile. Ich sah Gewänder, Rituale, Speisen und Formen der Höflichkeit, die mir fremd waren. Doch gerade diese Fremdheit zog mich an. Ich wollte verstehen, wie ein solches Reich funktionierte. Kublai Khan zeigte Interesse an uns. Vielleicht reizte ihn der Westen, vielleicht unsere Herkunft, vielleicht die Tatsache, dass wir bereit gewesen waren, so weit zu reisen. Ich lernte bald, dass ein kluger Herrscher nicht nur auf die Menschen seiner eigenen Herkunft vertraut. Der Khan nutzte Fähigkeiten, wo er sie fand. Wer nützlich war, konnte aufsteigen, selbst wenn er aus einem fernen Land kam. Für mich begann damit ein neuer Lebensabschnitt. Ich war nicht mehr nur der Sohn eines venezianischen Kaufmanns auf Reisen. Ich wurde ein Beobachter im Inneren eines Weltreiches. Ich sah Paläste, Städte und Straßen, hörte von Provinzen, Steuern, Botenstationen und Handelswegen. Ich lernte, dass Herrschaft nicht nur in Kriegen besteht, sondern in der Fähigkeit, Entfernung zu überwinden. Ein Befehl musste ankommen. Eine Nachricht musste zurückkehren. Ein Reich dieser Größe brauchte Ordnung, sonst zerfiel es an seiner eigenen Weite. Besonders beeindruckte mich, wie selbstverständlich am Hof des Khans Dinge wirkten, die in Europa unglaublich geklungen hätten. Papiergeld, große Städte, gewaltige Märkte, geregelte Versorgung, kostbare Stoffe, fremde Religionen und eine Verwaltung, die riesige Räume miteinander verband. Für mich war das kein Märchen. Ich sah es, hörte es, roch es, bewegte mich darin. Am Hof Kublai Khans wurde mein Blick endgültig weiter. Ich verstand, dass Europa nicht der einzige Mittelpunkt der Welt war. Es gab andere Ordnungen, andere Reiche, andere Formen von Macht. Und ich, Marco Polo aus Venedig, stand plötzlich nicht mehr am Rand einer Erzählung meines Vaters. Ich stand mitten in einer Welt, die später viele für unglaublich halten würden. Am Hof Kublai Khans begann für mich eine Zeit, die mein Leben stärker prägte als jede Reise zuvor. Ich war nicht mehr nur unterwegs, ich blieb. Aus dem jungen Venezianer, der mit Vater und Onkel durch Wüsten, Gebirge und Karawanenwege gezogen war, wurde ein Mann im Umfeld eines der mächtigsten Herrscher der Welt. Viele Jahre verbrachten wir im Reich des Großkhans und ich lernte, dass wahre Macht nicht nur darin besteht, Länder zu erobern. Wahre Macht besteht darin, sie zu verwalten. Kublai Khan erkannte offenbar, dass ich aufmerksam war. Ich beobachtete genau, stellte Fragen und merkte mir Einzelheiten. Vielleicht war gerade das mein Wert. Ich war kein großer Feldherr, kein Gelehrter im chinesischen Sinn, kein Fürst aus einem alten Geschlecht. Aber ich konnte sehen, vergleichen und berichten. Der Khan schätzte Menschen, die ihm nützlich waren, und Herkunft allein entschied an seinem Hof nicht alles. In einem Reich dieser Größe brauchte er Männer, die reisen, prüfen und berichten konnten. So kam es, dass ich im Dienst des Großkhans verschiedene Gegenden seines Reiches kennenlernte. Ich sah Städte, die größer und reicher waren als vieles, was Europa sich vorstellen konnte. Ich begegnete Beamten, Händlern, Handwerkern, Soldaten und Bauern. Ich lernte Straßen kennen, Kanäle, Brücken, Märkte und Verwaltungsstellen. Besonders beeindruckte mich das Botenwesen. Über Stationen und Wechselpferde konnten Nachrichten durch gewaltige Räume bewegt werden. Ein Befehl des Herrschers blieb nicht im Palast stehen. Er wanderte durch das Reich. Auch das Papiergeld erstaunte mich. In Venedig kannte man Münzen, Silber, Gold, Gewicht und Metallwert. Im Reich des Kahns aber konnte bedrucktes Papier als Zahlungsmittel dienen, weil die Macht des Herrschers dahinter stand. Für viele Europäer klang das später unglaublich. Doch ich sah darin eine der großen Stärken dieses Reiches. Vertrauen wurde nicht nur durch Metall geschaffen, sondern durch Ordnung und Zwang des Staates. Die Städte Chinas wirkten auf mich wie Wunder der Organisation. Besonders große Handelsstädte mit ihren Märkten, Warenkanälen und Menschenmengen prägten sich mir ein. Seide, Porzellan, Gewürze, Lackarbeiten, Kohle, Reis, Salz und unzählige andere Güter bewegten sich durch dieses Reich. Ich sah Reichtum, aber auch Verwaltung. Ich sah Schönheit, aber auch Kontrolle. Der Khan herrschte nicht nur über Paläste, sondern über Vorräte, Wege, Steuern und Nachrichten. Dabei blieb ich immer ein Fremder. Ich konnte lernen, mich anpassen und dienen. Doch ich war kein Mann dieses Landes. Vielleicht machte mich genau das zu einem guten Beobachter. Ich staunte über Dinge, die für andere alltäglich waren. Ich verglich alles mit Venedig und merkte zugleich, wie unzureichend dieser Vergleich oft war. Die Jahre im Dienst Kublai Khans machten aus meiner Reise mehr als ein Abenteuer. Sie gaben mir Stoff für jene Erzählungen, die später Europa beschäftigen sollten. Ich hatte nicht nur ferne Länder durchquert. Ich hatte im Inneren eines Weltreiches gelebt. Und je länger ich dort blieb, desto deutlicher verstand ich. Die Welt war nicht kleiner geworden, weil ich sie gesehen hatte. Sie war größer geworden. Je länger ich im Reich des Großkhans lebte, desto mehr füllte sich mein Blick mit Dingen, die in Venedig kaum jemand glauben würde. Ich sah Städte, deren Größe die Vorstellungskraft Europas überstieg. Ich sah Märkte, auf denen Waren aus unzähligen Gegenden zusammenkamen. Ich hörte von Inseln, Ländern, Völkern und Reichtümern, die für einen venezianischen Kaufmann wie aus einer anderen Welt wirkten. Doch für die Menschen dort waren sie nicht Wunder. Sie waren Alltag. Mich beeindruckten besonders die großen Städte Chinas. Ihre Straßen, Brücken, Kanäle, Märkte und Menschenmengen zeigten mir eine Ordnung, die anders war als alles, was ich kannte. In Europa waren viele Städte eng, befestigt und begrenzt. Hier aber begegnete ich urbanen Räumen von gewaltiger Ausdehnung. Handel und Verwaltung griffen ineinander. Waren wurden nicht zufällig bewegt, sondern durch Wege, Abgaben, Lager, Boote, Tiere und Beamte in ein großes System eingebunden. Ich berichtete später von Seide, Porzellan, Gewürzen, Edelsteinen, Reis, Salz und Kohle. Besonders Kohle erstaunte mich, denn schwarzer Stein, der brennt und Wärme gibt, klang für viele Europäer seltsam. Doch in Teilen Chinas war er ein nützlicher Brennstoff. Ebenso ungewöhnlich erschien vielen das Papiergeld. Dass Menschen bedrucktes Papier gegen Waren annahmen, weil der Herrscher es befahl und das Reich dahinter stand, war für Europa schwer zu begreifen. Für mich zeigte es die Macht einer gut organisierten Herrschaft. Auch die Vielfalt der Religionen und Bräuche prägte sich mir ein. Ich begegnete Buddhisten, Muslimen, Christen des Ostens und Menschen mit Glaubensformen, die ich nur schwer einordnen konnte. Ich sah Tempel, Rituale, Bilder, Speisen und Kleidung, die mir fremd waren. Anfangs staunte ich nur. Später lernte ich, genauer zu unterscheiden. Fremdheit bedeutet nicht Unordnung, Sie bedeutet oft nur, dass man die Ordnung noch nicht verstanden hat. Gleichzeitig muss ich ehrlich sein. Nicht alles, was später in meinem Buch stand, hatte ich mit eigenen Augen gesehen. Manches sah ich selbst. Manches hörte ich von Kaufleuten, Beamten, Gesandten oder Reisenden. In einem Reich von solcher Größe kann kein einzelner Mensch jeden Ort betreten. Wer reist, sammelt nicht nur eigene Eindrücke, er sammelt auch Berichte anderer. Deshalb wurden meine Erzählungen später bewundert, aber auch bezweifelt. Manche fragten, ob ich wirklich in China gewesen sei. Andere wunderten sich, warum ich bestimmte Dinge nicht erwähnte, die sie erwartet hätten. Wieder andere hielten meine Beschreibungen für übertrieben. Ich verstehe diese Zweifel. Wer von einer Welt erzählt, die den Hörern unbekannt ist, wird schnell für einen Lügner gehalten. Doch ich wusste, dass vieles, was unglaublich klang, nicht deshalb falsch war, weil Europa es nicht kannte. Vielleicht lag gerade darin mein Schicksal. Ich kam aus Venedig, einer Stadt des Handels und der Geschichten. Ich hatte den Osten gesehen, aber ich musste ihn später Menschen erklären, die seine Größe kaum fassen konnten. Aus Beobachtung wurde Erzählung. Aus Erzählung wurde Staunen. Und aus Staunen wurde Zweifel. Doch Zweifel ist nicht immer Feindschaft. Manchmal zeigt er nur, wie weit eine Erfahrung über das hinausgeht, was andere für möglich halten. Ich hatte gelernt, dass die Welt größer ist als das Vertrauen derer, die zu Hause bleiben. Und wenn meine Berichte wie Wunder klangen, dann lag das vielleicht nicht daran, dass ich sie erfunden hatte. Vielleicht lag es daran, dass die Welt selbst wunderbarer war, als Venedig es sich vorstellen konnte. Nach vielen Jahren im Reich des Kublai Khan wuchs in uns der Wunsch, nach Venedig zurückzukehren. Mein Vater, mein Onkel und ich waren als Reisende gekommen, doch die Zeit hatte uns verändert. Aus Monaten waren Jahre geworden. Aus dem jungen Mann, der Venedig verlassen hatte, war ein erfahrener Beobachter fremder Länder geworden. Ich hatte Städte, Paläste, Wüsten, Gebirge, Märkte und Herrscher gesehen. Aber irgendwann beginnt selbst die größte Ferne nach Heimkehr zu verlangen. Es war nicht einfach, den Hof des Großkhans zu verlassen. Kublai Khan hatte uns lange in seinem Umfeld behalten, und ein Herrscher seiner Macht ließ nützliche Menschen nicht leicht ziehen. Wir waren Fremde, aber wir waren auch vertraute Diener, Boten und Berichterstatter geworden. Mehrfach baten wir darum, heimkehren zu dürfen. Doch erst eine besondere Gelegenheit öffnete uns den Weg. Eine mongolische Prinzessin sollte in den Westen gebracht werden, um dort mit einem Herrscher aus dem persischen Ilkhanat vermählt zu werden. Für eine solche Reise brauchte man erfahrene Begleiter, Menschen, die Wege kannten, Gefahren einschätzen und mit fremden Höfen umgehen konnten. So erhielten wir die Erlaubnis, aufzubrechen. Unsere Heimreise sollte nicht einfach eine Rückkehr sein. Sie wurde selbst noch einmal ein großes Abenteuer. Diesmal führte unser Weg über das Meer. Wir reisten mit einer Flotte von Schiffen durch südliche Gewässer, vorbei an Küsten, Inseln und Handelsplätzen, die für Europa kaum greifbar waren. Die Seereise war lang und gefährlich. Stürme, Krankheiten, Hunger, schlechte Versorgung und Unsicherheit begleiteten uns. Nicht alle, die aufbrachen, erreichten das Ziel. Eine Reise im 13. Jahrhundert war niemals nur Bewegung. Sie war immer auch ein Kampf gegen Verlust. Wir kamen durch Gegenden Südostasiens und Indiens, hörten von Inseln voller Gewürze, sahen fremde Häfen und begegneten Kaufleuten, deren Waren über die Weltmeere wanderten. Ich sah erneut, wie weit der Handel reichte. Venedig war groß, aber es war nur ein Knoten in einem viel größeren Netz. Zwischen China, Indien, Persien, Arabien und Europa bewegten sich Güter, Nachrichten und Menschen auf Wegen, die kein einzelnes Reich vollständig beherrschte. Als wir schließlich Persien erreichten, war die politische Lage anders, als sie beim Aufbruch geplant gewesen war. Herrscher starben, Bündnisse änderten sich. Und eine lange Reise konnte einen Auftrag verändern, noch bevor er erfüllt war. Das hatte ich gelernt. Wer über Jahre unterwegs ist, kehrt nie in dieselbe Welt zurück, aus der er aufgebrochen ist. Von Persien führte uns der Weg weiter Richtung Westen. Stück für Stück näherten wir uns wieder den Räumen, die Venedig vertrauter waren. Doch ich selbst war nicht mehr derselbe. Ich brachte nicht nur Waren, Erinnerungen und Erfahrungen mit. Ich brachte einen Blick zurück, der meine Heimat verändern würde. Was mir früher groß erschienen war, sah ich nun im Verhältnis zu China, zum Reich des Khans, zu den endlosen Routen Asiens. Um das Jahr 1295 erreichten wir schließlich Venedig. Mehr als 20 Jahre waren vergangen, seit wir aufgebrochen waren. Für viele waren wir beinahe Männer aus einer anderen Zeit. Wir kamen heim, aber wir brachten die Ferne mit uns. Und bald sollte ich merken, eine Reise endet nicht, wenn man zurückkehrt. Sie beginnt noch einmal, wenn man versucht, sie anderen zu erzählen. Nach unserer Rückkehr nach Venedig war ich wieder in meiner Heimat und doch nicht mehr derselbe Mann. Mehr als 20 Jahre lagen zwischen meinem Aufbruch und meiner Heimkehr. Ich hatte den Hof Kublai Khans gesehen, die Weite Asiens durchquert, fremde Städte betreten und Dinge erlebt, die in Venedig wie Märchen klangen. Aber eine Heimkehr bedeutet nicht automatisch, dass die Menschen verstehen, was man mitbringt. Manche staunten, manche zweifelten, manche hörten zu, als säße vor ihnen ein Mann, der mehr erfunden als gesehen hatte. Venedig war weiterhin eine Stadt des Handels, aber auch eine Stadt der Rivalität. Unsere größte Gegnerin auf dem Meer war Genua. Beide Republiken kämpften um Einfluss, Routen, Häfen und Gewinn. Handel war nie nur friedlicher Austausch. Er war Machtpolitik mit Schiffen, Verträgen und Waffen. Wer die Seewege kontrollierte, kontrollierte Reichtum. Und wer Reichtum kontrollierte, konnte Städte, Kriege und Fürsten beeinflussen. Im Jahr 1298 geriet ich in diesen Konflikt. In der Seeschlacht bei Curzola, zwischen Venedig und Genua, wurde ich gefangen genommen. Ob ich als Kommandant oder als Beteiligter eines venezianischen Schiffes dort war, darüber erzählten spätere Zeiten Unterschiedliches. Sicher ist, ich kam in genuesische Gefangenschaft. Für einen Mann, der durch Wüsten, Gebirge und Weltreiche gereist war, war das eine seltsame Wendung. Nach all der Weite saß ich nun fest. Doch gerade diese Gefangenschaft wurde zum Ursprung meines Ruhms. In der Haft begegnete ich Rusticello da Pisa. Er war ein Mann der Worte, vertraut mit höfischen Erzählungen, Rittergeschichten und literarischer Form. Ich hatte die Erinnerungen, er hatte die Schreibkunst. Ich erzählte, er formte. Aus meinen Berichten entstand ein Werk, das später unter verschiedenen Titeln bekannt wurde. Il Milione, die Reisen des Marco Polo oder das Buch der Wunder. Ich berichtete von Ländern, Herrschern, Städten, Handelswegen, Waren, Religionen, Sitten und Reichtümern. Ich erzählte von Kublai Khan, von Papiergeld, von großen Städten, von Kohle, von Seide, von Gewürzen, von Indien, Persien und China. Ich erzählte nicht wie ein moderner Gelehrter mit Karten, Fußnoten und Beweisen. Ich erzählte als Mann meiner Zeit, mit Erinnerung, Staunen, Kaufmannsblick und dem Wunsch, eine Welt begreifbar zu machen, die Europa kaum kannte. Rusticello gab meinen Erzählungen Gestalt. Dadurch wurden sie stärker, aber auch literarischer. Genau das machte das Buch wirkungsvoll und angreifbar. Manche Leser glaubten mir, Andere hielten vieles für Übertreibung. Vielleicht war beides unvermeidlich. Wer das Unbekannte beschreibt, steht immer zwischen Zeugnis und Wunder. Als ich später wieder frei war, hatte mein Leben eine zweite Reise begonnen. Nicht mehr über Meere und Wüsten, sondern durch Abschriften, Sprachen und Vorstellungen. Mein Körper kehrte nach Venedig zurück. Aber meine Erzählung reiste weiter. Nach meiner Gefangenschaft kehrte ich nach Venedig zurück und lebte wieder als Bürger meiner Stadt. Ich war nicht mehr der junge Mann, der einst mit Vater und Onkel aufgebrochen war. Ich war ein Mann, der Jahre in der Ferne verbracht hatte, der Weltreiche gesehen und erlebt hatte, wie schwer es ist, Erlebtes in Worte zu fassen. Doch mein Name begann nun auf andere Weise zu reisen, durch mein Buch. Il Milione, wie man es später nannte, verbreitete sich in Abschriften. Es wurde gelesen, abgeschrieben, verändert, übersetzt und weitererzählt. In einer Zeit vor dem Buchdruck bedeutete das, kein Text blieb völlig gleich. Jeder Schreiber, jede Sprache, jede Überlieferung konnte etwas verschieben. So wurde aus meinem Bericht ein Werk zwischen Kaufmannserinnerung, Reisebeschreibung und Wunderbuch. Manche lasen es als Wahrheit, andere als Sammlung unglaublicher Geschichten. Ich verstand den Zweifel. Vieles, was ich beschrieb, klang für europäische Ohren fremd. Papiergeld, riesige Städte, Kohle als Brennstoff, die Macht Kublai Khans, die Reichtümer Asiens, die Ordnung eines Reiches, das größer war als die meisten Vorstellungen meiner Heimat. Wer nie dort gewesen war, konnte leicht sagen, das ist unmöglich. Aber Unmöglichkeit ist oft nur ein anderes Wort für Unkenntnis. Bis heute fragen Menschen, ob ich alles selbst gesehen habe. Diese Frage ist berechtigt. Ich war Reisender, Kaufmann, Beobachter und Erzähler, kein moderner Wissenschaftler. Ich berichtete aus eigener Erfahrung, aber auch aus dem, was ich von zuverlässigen Menschen hörte. So funktionierte Wissen in meiner Zeit. Ein Reisender sammelte nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren. Ich heiratete, hatte Familie und blieb in Venedig. Mein Leben nach den großen Reisen war äußerlich ruhiger, aber die Ferne blieb in mir. Am 8. Januar 1324 starb ich in Venedig. Ich war ungefähr 70 Jahre alt. Der Legende nach sollen Menschen mich am Ende gedrängt haben, meine angeblichen Übertreibungen zurückzunehmen. Und ich soll geantwortet haben, ich hätte nicht einmal die Hälfte dessen erzählt, was ich gesehen habe. Ob dieser Satz genau so fiel, weiß niemand sicher, aber er passt zu meinem Leben. Mein Vermächtnis liegt nicht darin, dass jedes Detail meines Buches unangreifbar wäre. Mein Vermächtnis liegt darin, dass ich Europas Blick nach Osten weitete. Mein Bericht zeigte, dass jenseits der bekannten Karten große Reiche, Städte, Handelsnetze, Technologien und Kulturen existierten. Spätere Händler, Geographen und Entdecker lasen meine Erzählungen. Auch Christoph Kolumbus besaß später eine Ausgabe meiner Reisen. Ich war kein Eroberer. Ich gründete kein Reich, gewann keine Schlacht und trug keine Krone. Ich war ein Venezianer, der aufbrach, beobachtete und erzählte. Doch manchmal verändert eine Erzählung die Welt stärker, als ein Schwert es könnte. Wenn ein Satz mein Leben zusammenfassen soll, dann dieser. Wer die Welt nur von zu Hause aus beurteilt, verwechselt den Rand seiner Erfahrung mit dem Rand der Wirklichkeit. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.